Okay, dann machen wir weiter mit dem zweiten Teil und beweisen jetzt, dass Diädergruppen eine übersichtliche Struktur haben, die insbesondere dafür sorgt, dass wir erkennen können, ob die auflösbar sind und wann sie nilpotent sind. Das schreibe ich jetzt mal hier drüben hin als Satz 5a. G ist eine Diädergruppe, wird also von zwei Nukleosomen erzeugt. Wenn Folgendes gilt. Es gibt einen zyklischen Normalteiler. Wenn BC vom Index 2, damit meine ich, dass der Index von C in G 2 ist, und so, dass jedes Element außerhalb dieses Normalteilers Ordnung 2 hat, also eine Nukleosomation ist. Und dann sage ich noch etwas darüber, wie die Elemente auf den zyklischen Normalteiler per Konjugation wirken. Die wirken nämlich so, dass jedes Element in C invertiert wird. Hier ist gemeint bei Konjugation. Da sind wir wieder beim Thema von vorhin. Wir haben einen Normalteiler, hier heißt er C. Die Elemente von G bewirken jetzt darauf per Konjugation Automorphismen, denn der wird ja bei Konjugation invariant gelassen, also wird da eine Permutation bewirkt. Und dann kann man sich überlegen, wie kann die aussehen. Bei Elementen der Ordnung 2 gibt es nicht so viele Möglichkeiten, da können ja immer nur irgendwie Sachen vertauscht oder festgelassen werden. Und tatsächlich ist ja auch eine Möglichkeit, dass C einfach festgelassen wird, elementweise. Aber hier schreiben wir vor, dass Elemente jeweils mit ihrem Inversen vertauscht werden sollen. Und wir gleichen kurz ab, dass es dazu passt, was wir bei den Eder-2-Gruppen gesehen haben. Da hatten wir ja auch, also es war eine Zweigruppe mit einem zyklischen Normalteiler vom Index 2, wo die Elemente außerhalb in Nukleosomen waren und invertieren. Das passt also alles. Hier sehen wir jetzt, dass es noch allgemeiner geht, nicht nur bei zwei Gruppen. Okay. Zwei Richtungen. Steht ja genau dann, wenn. Ich muss also zeigen, wenn G von zwei Evolutionen erzeugt wird, dann finde ich so einen Normalteiler mit diesen Eigenschaften und umgekehrt. Ich beginne jetzt damit, dass G eine Diädergruppe ist. Die beiden Evolutionen, die G erzeugen, nenne ich wieder A und B. Und dann basteln wir einfach durch. Hier ist kurz die Idee. Schmetterle. Alle Elemente der Gruppe kann ich irgendwie hinschreiben als Kombination von A und B, vielleicht mehrmals hintereinander, bla bla bla. Inverse brauche ich nicht, weil A und B zu sich selbst invers sind, aber so in solchen Wörtern quasi kann ich alle Gruppenelemente darstellen. Jetzt bastle ich mir den Normalteil der C ganz konkret, indem ich nämlich das Produkt von A und B angucke und die davon erzeugte Gruppe. Und von der können wir zeigen, dass die groß und zyklisch ist und alles erfüllt, was wir wollen. Das ist jetzt die Idee. Das Erzeugnis von 10 gut, sage ich mal. Und das müssen wir dann einfach nur alles nachweisen und nachrechnen. Das ist zum Glück nicht so schwierig. Seien C, klein C, das Produkt von A und B. Und groß C, das Erzeugnis von klein C. Naja, da groß C das Erzeugnis eines einzelnen Elements ist, ist es zyklisch. Das ist schon mal gut. Jetzt möchte ich mir als nächstes angucken, dass es normal in G ist und dass der Index 2 ist. Wie kann ich mir das überlegen? Na, um zu zeigen, dass das ein Normalteiler von G ist, muss ich mir doch nur angucken, was passiert, wenn ich den Erzeuger mit A bzw. B konjugiere. Wenn dann das Bild wieder da drin landet, dann ist diese ganze Untergruppe unter Konjugation invariant, also ein Normalteiler. So, ich zeige C hoch A und C hoch B gegen C. und ich schreibe mal diese komische Invertieren-Eigenschaft. Das ist alles zu zeigen, das ist unser Paket, was jetzt so drin ist. Und das arbeiten wir jetzt einfach ab. Ich fange an mit der ersten Aussage. So, A ist, naja, nach Definition A hoch minus 1 mal C mal A. Allerdings sind die ja, ist A eine Involution, das heißt A hoch minus 1 ist nichts anderes als A selber. Und für C setze ich ein, was das ist. A mal B mal A. A mal A ist 1, also steht da B mal A. Und ich behaupte, dass B mal A dasselbe ist wie C hoch minus 1. Denn C mal B mal A ist dasselbe wie A mal B mal B mal A. Das ist 1, kürzt sich weg. A mal A ist auch 1. Und wenn ein Element sich wie das Gruppeninverse verhält, ist es das Inverse in der Gruppe. Wir haben also die Eindeutigkeit des Inversen benutzt, um zu zeigen, dass B mal A das gleiche ist wie C hoch minus 1. Und C hoch minus 1 liegt im Erzeugnis der von, also ja, liegt im Erzeugnis von klein c. Also sind wir da fertig. Genauso ist C, so, genauso ist C B, schreibe ich jetzt nur abgekürzt hin, B mal A mal B mal B, das ist genauso, das kürzt sich weg, gleich B mal A in C. Dann haben wir den ersten Teil also jetzt schon abgehakt, sehr schön. Als nächstes gucken wir uns, achso, schreibe ich das mal hin, daher ist C der Normalteiler von G. Ah, sehr gut. Normalteiler heißt, kann ich mit einer Untergruppe multiplizieren und es kommt wieder eine Untergruppe raus. Ja.
Kann es sein, dass da ein hoch minus 1 fehlt?
Ja, aber bei A und B kann ich hoch minus 1 weglassen, ach, weil das Element der Ordnung 2 sind. Es sind Involutionen. Genau. Transpositionen sind Involutionen, aber umgekehrt stimmt es nicht unbedingt, weil nicht in jeder Gruppe das Wort Transposition Sinn ergibt. Aber ja. Okay, danke für den Hinweis, aber ich habe es absichtlich jetzt irgendwann nicht mehr dran geschrieben, weil das Element der Ordnung 2 ist. Okay. Ich behaupte, dass wenn man C nimmt und mit dem Erzeugnis von A oder B multipliziert, dass dann die ganze Gruppe rauskommt. Ich mache es mal mit A. So, warum? Wenn ich ein Element habe, das ich irgendwie in G finde, dann kann ich das ja mit A und B basteln. Mit Potenzen davon hintereinander geschrieben, wie auch immer. Jetzt habe ich ja das A zum Basteln, das ist okay. Ich brauche also noch B. Das sehe ich hier nicht, weil C ja von A mal B erzeugt wird, aber der Witz ist, indem ich A mal B von links mit A multipliziere, kriege ich ja B. Das heißt, dann habe ich doch wieder A und B zum Basteln. Also ist das in Wirklichkeit dasselbe. Also weil B das gleiche ist wie A mal C. So kann ich das sehen. Was kann ich noch sehen? Jetzt habe ich hier also so eine Darstellung von G, kann die Ordnung von G ausrechnen, wenn ich will und wenn es überhaupt endlich ist. Wenn G eine endliche Gruppe ist, kann ich jetzt die Ordnung von G bestimmen als Ordnung von C mal Ordnung von A, also 2, geteilt durch die Ordnung des Schnitts. Kann es sein, dass A in C drin liegt, dass also der Schnitt nicht trivial ist? Naja, dann wäre A das einzige Element der Ordnung 2 in dieser zyklischen Gruppe, wäre also gleichzeitig eine Potenz von A mal B. Aber das geht nicht. A kann keine Potenz von A mal B sein. Ja, genau. Ach, klar. Sonst wäre ja ein anderes Argument. Wenn das da drin läge, dann wäre G selber zyklisch, hätte also nur ein Element der Ordnung 2. Aber es gibt ja, außer wenn die Gruppe selber nur Ordnung 2 hat, mindestens zwei verschiedene, weil G von Involutionen erzeugt wird. Also es gibt verschiedene Argumente, wie man das sehen kann. A liegt nicht in C, der Index von G, von C in G, ist 2. So, worauf ich hinaus will, ist, dass wenn man so eine Zerlegung hat und das wirklich ein Produkt ist, bei dem nicht der eine, bei dem der bei dem der eine Faktor ein Komplement ist, dass man dann den Index bestimmen kann. Der ist nämlich dann die Ordnung des Komplements. Hier argumentiere ich so, die von A erzeugte Untergruppe hat Ordnung 2, ist ein Komplement zu C und deswegen ist der Index von C in G die Ordnung dieses Komplements, also 2. So, das war das, was in meinem Kopf vorging. Jetzt haben wir das zweite abgehakt. Ich sehe Irritation. Woher kommt die Irritation?
Ich habe das Argument nicht so richtig verstanden, warum A nicht gleich A mal C ist. Also C ist ja erzeugt von C, also nicht C und N sein kann, das erzeugt von AB. B könnte ja zum Beispiel so ein halbes Element sein.
Nee, B hat auch 2.
Ja. Ja, gut. Aber.
Also es gibt die Möglichkeit, dass A und B gleich sind, dann ist C 1, dann liegt A auch nicht da drin. Das ist der einzige Fall, wo irgendwas Komisches passieren könnte. Aber selbst dann liegt es nicht da drin. In dem Moment, wo A und B verschieden sind, gibt es in der Gruppe zwei verschiedene Elemente der Ordnung 2 und deswegen ist die Gruppe nicht zyklisch. Aber wenn A in C drin läge, dann wäre C gleich G und dann wäre die ganze Gruppe zyklisch. Das geht nicht. Das geht in keinem Fall, egal wie man welche Ausnahmen man sich noch anguckt. Ich habe gerade auch über Ausnahmen nachgedacht und dann war ich mir aber sicher, nee, es geht in keinem Fall. A kann in keinem Fall in C drin liegen. Und man kann das mit den Potenzen sich überlegen, wenn man das so hinschreibt und dann kürzt. Man kann es aber auch ganz elementar damit sehen, dass eine zyklische Gruppe nur ein Element von jeder Primzahlordnung hat, die überhaupt nur eine Untergruppe von jeder Primzahlordnung hat, die überhaupt möglich ist. Und bei Evolutionen heißt das Ordnung 2, also gibt es nur ein Element der Ordnung 2.
Ja, warum kann es nicht A sein, in dem Fall?
Weil es noch B gibt. Wo soll das B in der Gruppe sein, wenn A das einzige Element der Ordnung 2 in der Gruppe ist? Also nochmal, wenn A in C läge, dann wäre die ganze Gruppe G dieses C. Die ganze Gruppe G wäre dann zyklisch. Das heißt, sie hätte nur genau ein Element der Ordnung 2 und das müsste dann dieses A sein. Aber wo ist dann Platz für B? Im Fall B gleich A wäre C die triviale Untergruppe. Also sind sie verschieden? Also ja. Okay? Ist in Ordnung. Danke für die Rückfrage. Invertieren. Das rechnen wir auch einfach aus. Es reicht wieder mal, wenn man sich diesen kleinen Erzeuger, kleinen C, anguckt. Wenn der von A und B invertiert wird, dann ja auch alle Potenzen davon. Und dann wird also jedes Element in C invertiert von A bzw. B. Okay? Das rechnen wir also jetzt einfach nach. Jetzt sehen wir noch, ja, was ist denn los? Was ist C konjugiert mit A? Ach, das steht doch schon da. Jetzt erinnern wir uns noch an, schreibe ich also. Oder wir gucken nach oben. Denn es steht ja das an der Tafel. Jetzt erinnern wir uns, sehen Sie, mir passiert das auch. Ich hatte die ganzen Infos, aber habe nicht gleichzeitig mitgedacht, wie man es ganz kompakt machen kann. Sonst hätte ich nämlich da oben schon dazu geschrieben, insbesondere mit C von A invertiert und hätte mir hier schon so einen Marker dran gemacht. Jetzt erinnern wir uns, C von A gleich C minus 1 gleich C von B. Das zeigt die letzte Ausgabe. Na, vielleicht noch nicht ganz. Denn es gibt ja außerhalb von C noch andere Elemente als A und B. Im Prinzip gibt es da ja alle Elemente der Form C hoch irgendwas mal A. Aber die wirken alle gleich. Der Grund ist, dass der Bestandteil, der aus C kommt, bei Konjugation nichts tut, weil C eine arische Gruppe ist. Einverstanden? Also sei G aus C ohne das Erzeugnis von, aus G ohne C. Beliebig, ich schreibe das nochmal an, weil ich nämlich befürchte, dass ich hier schon wieder zu schnell bin und dass sie sich noch nicht trauen, mir das zu sagen. Jedes Element aus der Gruppe kann ich doch jetzt schreiben als etwas aus C mal etwas aus dem Erzeugnis von klein a. Und wenn ich aus G bin und nicht aus C, dann muss das kleine a vorkommen, denn ansonsten wäre ich ja da drin. Und es kann nur a sein, weil in dieser Gruppe nur die Elemente 1 und a liegen. Wenn ich 1 nehme als Faktor, dann lande ich in C, da will ich nicht sein, also muss das kleine a vorkommen. Höhere Potenzen von a spielen keine Rolle, weil a Ordnung 2 hat. So, sei also k aus n, so von mir aus. das G gleich C hoch K mal A ist. Ich habe gerade erklärt, warum das A da stehen muss. Dann ist C konjugiert mit diesem G. Das interessiert uns ja. Uns interessiert ja, wie die Elemente außerhalb von C per Konjugation wirken. Naja, aber das ist jetzt der C konjugiert mit, ich schreibe es aus, dieses Element hoch minus 1, C hoch K mal A hoch minus 1 mal C mal wieder dieses G, also mal C hoch K mal A gleich. Dann gucken wir mal, Helmut-Jacke-Regel sagt, das ist A hoch minus 1, also A, mal C hoch minus K mal C mal C hoch K mal A. Aber alles, was hier in der Mitte steht, spielt sich innerhalb der zyklischen Gruppe C ab. Da ist alles miteinander vertauschbar, sodass da einfach nur C übrig bleibt. Also steht da dann A mal C mal A. Es ist also egal, ob wir mit A konjugieren oder ob wir mit A konjugieren mit so einem Faktor dran, der aus C kommt. Das heißt, alle Elemente außerhalb wirken auf die gleiche Art und Weise, alle invertieren. Ja, inzwischen schon noch. Mich selber die ganze Zeit ganz doll gebremst und ich hoffe, das wird einigermaßen okay. Das war die eine Richtung. Wir haben jetzt aus Gesen die Edergruppe geschlussfolgert, dass G diese Struktur hat, diese schöne aufgeräumte Struktur mit dem großen zyklischen Normalfall und so. Umgekehrt machen wir noch die andere Richtung. Seinen C normal in G von Index 2. So, dass C zyklisch ist. Ich schreibe also einen Erzeuger C hin. Und für alle, die aus B gilt, aus B ohne C gilt C B gleich C minus 1. Und dann wollen wir zeigen, dass dann G eine Diädergruppe ist. Das ist die andere Richtung, die noch fehlt. Da haben wir es hergemacht, quasi von oben nach unten. Und jetzt fangen wir mit der Struktur unten an und zeigen, dass die Aussage oben gilt. Also, dass wir eine Diädergruppe haben. Wir suchen also jetzt zwei Involutionen, die es tun. Müssen wir irgendwie basteln. Bla bla bla. Okay, ich nehme ein Element außerhalb her, A, das zyklisch ist und für alle das gilt. Und ich glaube, dann habe ich vergessen, das gerade. Jedes Element außerhalb ist eine Induktion und invertiert. Und das habe ich nämlich oben unterschlagen. Es fehlt in unserer kleinen Box, dass die Elemente außerhalb Induktionen sind. Haha. Induktion außerhalb. Na sowas, da haben wir doch nicht aufgepasst. Das schreibe ich jetzt hier noch mit hin, das gehört noch mit zu dem Beweisteil oben. Wir haben ja schon Elemente aus G ohne C hergenommen und uns die angeguckt, wie die aussehen. Ich nehme jetzt mal das mit dieser Notation nochmal her und ich betrachte das Quadrat dieses Elements. Sei g oben. Jetzt betrachte ich g Quadrat. Das ist g mal g. Achso, das Element selbst ist nicht 1, denn wenn es 1 wäre, dann wäre a invers zu einer Potenz von c. Und das geht nicht, denn alle Potenzen von c liegen in der zyklischen Gruppe c. Und a ist zu sich selbst invers und liegt aber nicht drin. Das heißt, da kann nicht 1 rauskommen. Achso, man kann auch anders argumentieren. Da kann nicht 1 rauskommen, weil g ja außerhalb von c liegt und 1 liegt in c. Also, ja, 1000 Gründe. Das heißt, das Element selber ist schon mal nicht 1. Und jetzt zeige ich, dass aber das Quadrat 1 ist und damit ist es eine Involution. Man muss immer noch mal kurz mitdenken, ob das Element, das man sich anguckt, selber 1 sein könnte, denn das ist keine Involution. Deswegen habe ich hier diesen Stecker gemacht. Gut, schreiben wir das hin. C hoch K mal A mal C hoch K mal A. Ja, was können wir machen? Naja, das CK steht da halt so rum. Und das hier, jetzt müssen wir kurz hingucken. Auf der linken Seite steht A, aber A und A auf minus 1 sind ja dasselbe. Deswegen steht da A auf minus 1 mal C hoch K mal A. Und das ist dasselbe wie C hoch K konjugiert mit A. Und da C von A invertiert wird, wird C hoch K auch von A invertiert bei Konjugation. Deswegen ist das C hoch K mal C hoch K hoch minus 1 oder anders gesagt C hoch minus K. Und das ist 1. Also haben wir tatsächlich herausgefunden, dass G ein Element ist, das Ordnung 2 hat, also eine Evolution. Und G war ein beliebiges Element außerhalb von C. Und damit haben wir dann noch das letzte Ding da oben abgehakt, etwas nachträglich. So, jetzt lasse ich sie kurz sich sortieren, bevor wir dann wieder in den anderen Teil des Beweises gehen, den ich gerade voreilig schon angefangen habe. Nochmal kurz, wo wir waren. Wir haben angefangen mit der beschriebenen Struktur. G hat einen zyklischen Normalteiler vom NX2. Für alle Elemente außerhalb gilt, dass die verinvertieren wirken und Ordnung 2 haben. Und unsere Aufgabe ist, zwei Evolutionen zu basteln, die die ganze Gruppe erzeugen. Ich nehme mir ein Element außerhalb her und nenne es A. Sagt A, irgendein Element aus G ohne C. Und mit, wenn ich das suggestiv A nenne, dann ist damit schon gemeint, das soll eine unserer Evolutionen werden. Und es ist zumindest eine Evolution, das ist gut, denn es ist ja außerhalb von C. Und dann möchte ich mir als nächstes das Element A mal C angucken. Das kleine C ist der Erzeuger von der großen Untergruppe C, vom zyklischen Normalteiler. Jetzt gucke ich mir A mal C an, das ist ein Gruppenelement. Und wo liegt das? Naja, A ist außerhalb von C, C liegt in C, also liegt A mal C auch außerhalb von C. Insbesondere ist A mal C nicht 1. Kann man sich auch wieder anders überlegen, wenn es 1 wäre, dann wären A und C zueinander invers, aber A ist sowieso selber invers, also wäre A gleich C, also wäre es da drin, aber ist es nicht. So, 1000 Gründe. Also ist das ungleich 1. Und ich will darauf hinaus, dass es eine Evolution ist. Wir gucken uns also a mal c Quadrat an und rechnen los. Das ist a mal c mal a mal c und, oh wie schön, den Trick haben wir gerade schon gesehen. Wenn der so links und rechts so ein a rumläuft, dann ist das Konjugation, weil der a zu sich selber invers ist. Also ist das c hoch a mal c und gerade oben haben wir noch stehen, dass für die Elemente außerhalb von c gilt, dass die das kleine c invertieren. Also ist c hoch a dasselbe wie c hoch minus 1. Dann steht da am Ende 1. A mal C ist also eine Evolution. Die nenne ich B. Naja, und jetzt gucken wir nochmal kurz hin. Die ganze Gruppe bekomme ich offensichtlich erzeugt, wenn ich das kleine C nehme und irgendwas außerhalb, also zum Beispiel das kleine A. Daraus kann ich alles basteln. Da G erzeugt wird von C und A und B dasselbe ist wie A mal C und ich das ja aus C und A basteln kann, ist jetzt G das gleiche wie das Erzeugnis von A und B. Also eine Diagonale. Herrlich, das war einfacher. Ein bisschen einfacher vielleicht auch deshalb, weil wir jetzt ein, zwei Ideen vorher schon gesehen haben. Aber insgesamt habe ich mal den Eindruck, dass die erste Richtung die ist, wo man so ein bisschen mehr tüdeln und aufpassen muss. Und die zweite Richtung ist die, bei der man nur einfach das richtige Element hinschreibt. Die richtigen Elemente. Ach, wissen Sie was? Wir stressen uns nicht. Wir machen jetzt nicht noch den Anfang des nächsten Kapitels, sondern schließen einfach nur in Ruhe dieses Kapitel ab. Wir zeigen jetzt noch, dass die Edergruppen auflösbar sind. Ich mache noch so ein paar Randkommentare und dann hören wir einfach. Einverstanden? Denn dann sind wir ganz gut durchgekommen hier so durch alles, haben ein bisschen ausführlicher gesprochen, steigen nächste Woche mit dem nächsten Kapitel ein und ich gucke einfach mal, ob ich mich noch mehr, oder? Nee, das ist Quatsch. Wir machen das so, wie ich gerade gesagt habe.
Wir schließen das Kapitel hier ab, lieber in Ruhe und lieber können Sie noch mal 3 Fragen stellen. Heute war die Übung ja kurz. Wir sind ja gar nicht so früh. Okay. Das steht ja alles und das ist gut, weil wir das nämlich jetzt benutzen. Lemma 5.9 sagt einfach nur, wie der Prüfung auflösbar. So, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich schlage Ihnen mal eine vor und wenn Sie wollen, können wir dann überlegen und können uns noch alternative Argumente aufschreiben. Denn wir haben jetzt ja verschiedene Möglichkeiten, Auflösbarkeit zu zeigen, dank unseres tollen Satzes. Und können ja mal gucken, welche davon sich besonders gut für die Ida-Gruppen eignen. Um da die Auflösbarkeit zu sehen. So, was für eine Struktur haben wir denn? Also ich vergesse mal kurz die Definition. Ich nehme einfach den Satz und diese aufgeräumte Struktur. Zyklischer Normalteiler vom Index 2, bla bla bla. Erstes Stichwort. Zyklischer Normalteiler vom Index 2. Das heißt, wir haben da schon mal so eine riesige auflösbare Untergruppe. Der Index ist 2. Die Faktorgruppe hat Ordnung 2. Die ist auch sehr auflösbar. Wir haben also ganz offensichtlich, ohne irgendwie zu arbeiten, einen auflösbaren Normalteiler mit auflösbarer Faktorgruppe und dann kommt da unser Lemma um die Ecke und sagt, ja, fertig. Okay, schreiben wir es doch mal hin. Mit Lemma, nee, mit Satz. Oh, mit Satz 5,8. Warum ist das ein Satz? Na, okay. 5,8. Sei C. Sei erstmal G, überhaupt eine Ida-Gruppe. Sei G. Eine, die Ida-Gruppe. Mit Satz 5,8 sei C ein zyklischer Normalteiler von G vom Index 2. Das reicht, wir brauchen den ganzen anderen Kram gar nicht. Naja, dann ist C auflösbar, denn es ist ja adisch. Und die Faktorgruppe G modulo C hat Ordnung 2. Und ist deswegen auch auflösbar. Und dann kommt Satz 5. Ach genau, bei der Auflösbarkeit war das kein extra Lemma, sondern es war in dem großen Satz mit drin, mit der Charakterisierung. Da hatten wir, glaube ich, 1 und 4. 1 war die Auflösbarkeit und 4 war der auflösbare Normalteiler mit auflösbarer Faktorgruppe. Und genau diese Äquivalenz benutzen wir jetzt, also Satz 5, 3. So, wer hat Lust, sich noch eine Alternative zu überlegen? Einfach nur, weil wir es können. Ja.
Ja. Welches Argument ist das, woraus ich schlussfolgere, dass die Ordnung 2 auflösbar ist?
Naja, Gruppen der Ordnung 2 sind zyklisch, also arisch, also auflösbar. Ja. Ja, danke für die Nachfrage. Wir haben jetzt also in dem Charakterisierungssatz die Äquivalenz 1,4 benutzt. Wir haben nicht die Definition von Auflösbarkeit benutzt. Würde ich ja auch nicht versuchen, ist irgendwie nervig. Aber man kann ja mal gucken, ob man noch eine andere Charakterisierung aus dem Satz benutzen kann. Da ist nämlich dieses Zeug mit diesen Subnormalen rein. So, das ist ja vielleicht auch was. Wo liegt denn die Kommutatorgruppe von G? Können wir da irgendwas sagen? Also wenn wir versuchen, so eine Subnormalreihe zu basteln, das ist jetzt nur so,
Ich mache das jetzt nur zum Spaß, der Beweis ist ja nicht fertig. Aber wir gucken mal, wie man eine Subnormalreihe für G basteln könnte, die zu diesem Satz 5,3 passt, also zu 2 Quadranten. Dann gucke ich ja, fange ich an mit G'. Jedenfalls würde ich das jetzt so machen. Wo liegt denn G'? Oder was liegt da drin? Oder wo liegt das drin? Oder kann man da irgendwas sagen? Na, wenn ich keine Ahnung habe, dann benutze ich nicht die Definition von G', sondern ich benutze eine charakterisierende Eigenschaft von G'. Wie war das nochmal? Ja, das muss man sich auch merken. Übungsaufgabe, ich glaube, es war sogar Serie 1. Bin mir ganz sicher, 1 oder 2. Ja?
Das ist der kleinste Normalteiler mit arischer Faktorgruppe.
Genau. Liegt also in jedem Normalteiler mit arischer Faktorgruppe. Und es gibt einen mit arischer Faktorgruppe, den wir da sehen. Der läuft da rum.
Ja, das C.
Das C. Genau. Das liegt in C, weil C eine arische Faktorgruppe hat. C ist echt kleiner. Insbesondere ist dieses G' echt kleiner und ist ein Normalteiler. Das heißt, jetzt haben wir schon diesen ersten Schritt geschafft, G'. So, und das ist arisch. Und jetzt sind wir schon unterhalb, wir sind jetzt irgendwie in C gelandet. Tatsächlich ist es sogar kleiner als C, aber das Normale ist das immer so, ich muss kurz nachdenken. Aber egal, jetzt, es liegt da drin, das ist wichtig, denn jetzt geht es ja darum, was passiert, wenn ich jetzt nochmal die Kommutatorgruppe bilde. Denn das ist ja das, was man bei dieser absteigenden Reihe macht, bei auflösbaren Gruppen. Man fängt oben an, bildet den Kommutator und dann, anders als bei Nilpotenz, bildet man nicht nochmal den Kommutator mit der großen Gruppe, sondern nur den Kommutator mit sich selber. Das heißt, wir bilden jetzt G'. Naja, wenn G' in C liegt, was ist dann G'? 1. Denn C ist ja arisch, alle Untergruppen davon auch. Das heißt, wenn ich da jetzt die Kommutatorgruppe bilde, dann bleibt nur die triviale Untergruppe übrig. Wir haben jetzt hier also in quasi 2 Schritten so eine Subnormalreihe gefunden, wie in dem Satz 5,3, die die Auflösbarkeit zeigt. Ja. Das war ein Alternativangebot zum Thema, wie man Auflösbarkeit zeigen kann. Und ich weise darauf hin, weil man ja auch, da geht es auch eine Übungsaufgabe zu, weil ich Sie ermutigen möchte, genau mit sowas ein bisschen rumzuspielen. Sogar dann, wenn Sie die Gruppe konkret gegeben haben, kann es sinnvoll sein, auszuprobieren, welche Herangehensweise an Auflösbarkeit oder Nilpotenz da jetzt eine gute ist. Denn bei so einer Struktur kann eine gute Idee sein, einfach mal die Kommutatorgruppe zu bilden und zu gucken, wo man landet. Und schwupp, hat man eine Idee. Oder manchmal ist es sinnvoller zu sehen, ich habe hier so einen Normalteiler, alles klar, ich weiß, was da los ist, zack, dann benutzt man das. Aber spielen Sie damit rum, geben Sie sich nicht mit einem Argument zufrieden, sondern gucken Sie, ob Sie noch ein zweites finden können. Das ist auch ein Hinweis in Richtung Serie 5, die ich gerade schreibe. Und jetzt gucke ich mal, ob Sie noch Fragen haben. Das Kapitel über Auflösbarkeit ist nämlich jetzt abgeschlossen. Das Thema Auflösbarkeit kommt wieder. Es wird das Kernthema sein der Vorlesung bis zum Schluss. Und wenn das jetzt eine große Gruppentheorie-Vorlesung wäre oder eine noch fortgeschrittene, dann würde ich an der Stelle jetzt loslegen mit Hallschen Untergruppen und so. Denn in auflösbaren Gruppen, also die sind einfach sehr reichhaltig. Es ist eine tolle, sehr reichhaltige, schöne Klasse von Gruppen. Die verhalten sich toll bezüglich allem, was man so machen will. Normalteiler, Untergruppen, Faktorgruppen, Homomorphismen, Gruppen daraus zusammensetzen, so, und es bleibt irgendwie alles auflösbar, das ist total schön, einfacher handhabbar als Nilpotenz oder arisch sein oder so. Und in auflösbaren Gruppen gelten tolle Sachen, die im Allgemeinen nicht gelten. Beispiel, normalerweise habe ich den Satz von Sylow, das heißt, wenn ich so eine feste Primzahl habe, dann finde ich jetzt eine Untergruppe, deren Ordnung die größte Primzahlpotenz dazu ist, die Gruppe unterteilt. Das ist schon toll, muss man schon beweisen, feiern wir ja auch regelmäßig. In auflösbaren Gruppen geht das noch viel besser. Ich gucke mir alle Primzahlen an, die die Gruppenordnung teilen, greife mir ein paar raus, die ich gut finde, und dann gibt es eine Untergruppe, deren Ordnung nur genau durch die dazugehörenden Primzahlpotenzen
teilweise die größten jeweils, die die Gruppenordnung teilen. Das ist also eine Verallgemeinerung des Konzepts von Sylow-Untergruppen auf mehrere Primzahlen. Und in auflösbaren Gruppen gibt es sowas immer. Das ist schon toll. Und dann hat man auch noch so eine Konjugationsaussage, wie beim Satz von Sylow. Das heißt, man kann es wirklich total schön verallgemeinern. Und es kommt noch besser. Dass das gilt für beliebige Auswahlen von Primzahlen, charakterisiert Auflösbarkeit. Das ist also wirklich stark. Und das ist das Konzept von Hall'schen Untergruppen. Wer da Interesse hat, kann mal in der Literatur gucken oder mich fragen, dann kann ich da was zu erzählen in der Podcast-Folge oder am Ende der Vorlesung, wenn wir Zeit haben. Das ist sehr spannend und da lernt man auflösbare Gruppen nochmal anders kennen, wenn man sich damit befasst. Es mag sein, dass wir zwischendurch mal so Anklänge daran sehen, in späteren Argumenten, aber das Thema selber habe ich jetzt aus dieser Vorlesung rausgenommen, weil wir noch irgendwo hinwollen. Und wir haben ein Ziel vor Augen, wenn wir da jetzt an jeder Raststätte Pause machen, dann kommen wir da vielleicht nicht rechtzeitig hin. Fragen, Wünsche, Antworten, Kommentare? Dann bis nächste Woche. Ciao.